Sommerbibelschule 2026. Es geht weiter im 1. Korintherbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch. Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch 2 Wochen lang die Predigten der Sommerbibelschule 2026 präsentieren.
Es ist der 17. Juli im Jahre 451. Knappe 1575 Jahre also her. In einem kleinen Teil von Istanbul treffen sich Christen und reden über die Frage, ist Jesus eigentlich wahrer Mensch und wahrer Gott oder nur eins von beiden? Und sie haben richtig gestritten, sie haben richtig debattiert. Es kam zu einer Trennung, verschiedene Kirchenzweige sind ihren Weg darauf hingegangen. Wenn ich so Geschichten lese, was mir auffällt ist, die konnten etwas. Die konnten debattieren und die konnten streiten, ohne wegzurennen und ohne durchzudrehen. Die haben gewusst, wofür es sich lohnt zu kämpfen und auch wofür sie nicht kämpfen mussten. Sie wussten, welche Fragen, welche Lehren irgendwie wichtig sind, um Einheit zu leben und welche nicht. Haben am Ende sogar Trennung in Kauf genommen, weil die Einheit auf dem Spiel stand. Es ging um Wesentliches, um Grundlegendes. Aber sie haben nicht die Trennung um ihrer selbst willen gesucht, sondern weil die Einheit auf dem Spiel stand. Das war vor 1575 Jahren und wir so. Ich bin irgendwann ausgestiegen, nicht gestern Abend. Also wobei, ich glaube, die 5. These im 1. Vortrag habe ich schon nicht mehr mitgekriegt. Ich weiß nicht genau, ich bin ausgestiegen in meiner Teenie- und Jugendzeit, wenn in der Gemeinde Diskussionen darüber waren, haben sie vielleicht mit einem Thema wie gestern zu tun oder ganz anderen. Ich habe gedacht, ich kann das nicht mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wenn dann noch Menschen aufeinandertreffen, die auch nicht wirklich debattieren und streiten können, sondern wo es dann persönlich wird. Jürgen, jetzt bist du nur noch hier. Markus, hätte ich das eigentlich auch noch sagen müssen. Es war schon ein Stückchen heilsam für mich gestern auch, es einfach mal anders zu erleben bei so einem Thema. Es ging ordentlich zur Sache, keine Frage. Aber habt ihr das gemerkt am Ende? Markus hat ein Statement gemacht und Jürgen hat gesagt, das unterstreiche ich genau so. Inhaltlich vielleicht ein bisschen anders gesetzt, aber da wurde etwas deutlich von dem, wie es dann gelebt wird. Boah, das fand ich schon gut. Ich weiß nicht genau, wie dir das geht. Was du gestern gedacht hast, ob du ein paar Thesen mehr geschafft hast als ich, ob du alles verstanden hast und durchblickt hast und jedes Argument nachvollziehen konntest. Ich weiß nicht genau, ob du auf sowas stehst, ob du sagst, so einen Abend hätte ich mir auch sparen können, komplett sinnlos, oder ob du sagst, warum nicht mehr? Das war doch harmlos. Extrem gesprochen würde ich sagen, wir schwanken manchmal so zwischen einer harten Engstirnigkeit auf der einen Seite. Da trennen sich Gemeinden nicht wegen der Frage, ob einem Kopftuch aufzuziehen ist für die Schwestern oder nicht, sondern weil die Teppichfarbe halt nicht passt. Und das ist nicht lustig, weil es tatsächlich leider so ist. Und auf der anderen Seite ist da so eine Gleichgültigkeit, so eine Unklarheit, wo eigentlich ist wichtig Einheit. Von daher, selbst wenn es so grundlegende Dinge sind, ja, ist schon in Ordnung. Du glaubst ja auch an Jesus. Wichtig wäre noch, dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst. Ich möchte euch heute Abend mitnehmen in den Bibeltext, der nicht im Korintherbrief steht. Das siehst du in deinem Heft schon, also wenn du ein bisschen gelesen hast. Aber Paulus hat ihn genauso geschrieben. Er ist an die Epheser geschrieben. Und es ist eine der Bibeltexte, der für mich ganz stark was zum Ausdruck bringt, wo ich lernen kann, wofür lohnt es sich denn zu kämpfen und wofür auch nicht. Und was braucht es für eine Einheit, wie Gott sie sich gedacht hat. Ich lese mit euch. Ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr es vorne lesen könnt. Wenn nicht, lest in eurem Heft mit. Aus Epheser 4, die Verse 1 bis 16, zwischendurch kurz unterbrochen. Also 1 bis 6 und dann 11 bis 16. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib und in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und dabei hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch jedes verbindende Gelenk zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So lässt Christus seinen Leib heranwachsen, dass dieser sich selbst aufbaut in Liebe. Ich möchte mit euch drei kurze Punkte aus diesem Text anschauen. Das werden wir nicht so ausführlich machen, wie es die anderen die Woche mit ihren Texten gemacht haben, weil ich euch dann ein Werkzeug vorstellen möchte, was den verschiedensten Christen schon geholfen hat, irgendwie so ein bisschen zu überlegen, wofür lohnt es sich denn dann zu kämpfen und wofür nicht. Und euch ein paar Fragen mitgebe, die euch vielleicht helfen, da irgendwie auch hineinzuwachsen und zu sagen, okay, vielleicht kann uns das in der Jugendgruppe, in der Gemeinde, im Gespräch mit anderen Christen einfach auch eine Hilfe sein, um so ein bisschen Gespür dafür zu kriegen, wo wir aufstehen müssen und wo wir einander stehen lassen können. Paulus hat diesen Epheserbrief geschrieben, einige Zeit, nachdem er bei den Ephesern gewesen ist. Dort hat er sich lange aufgehalten und es ist eine total spannende Konstellation dort in Ephesus gewesen. Judenchristen, Heidenchristen, also aus komplett unterschiedlichen Hintergründen, sie bilden jetzt eine Einheit, einen Leib. Und da hat es ziemlich viele Spannungen gegeben. Da hat es auch ziemlich viele Spannungen um Lehrfragen gegeben. Und Paulus ruft sie auf, wir haben das gelesen, die Einheit zu bewahren. Es ist sogar die erste Berufung eines Christen. Wenn du dich manchmal vielleicht fragst, was ist denn so meine erste Aufgabe als Christ? Was kann ich denn tun, wenn ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe? Das macht Paulus in verschiedenen Briefen. Ja, hier liest man das, ja, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Okay, was heißt es, würdig zu wandeln? Ja, sei freundlich. Sei dir deiner eigenen Niedrigkeit bewusst. Hab viel Geduld mit dem anderen. Hey, und setz alles daran, die Einheit zu bewahren mit anderen, die Gott dir geschenkt hat. Setz alles da rein, tu alles für den Frieden. Da brauchst du noch keinen Gabenkurs gemacht zu haben. Da brauchst du noch nicht viel verstanden haben aus der Bibel. Und du findest es in anderen Briefen ganz genauso. Römerbrief könntest du lesen. Das ist das Erste. Das Evangelium hat maßgebliche Auswirkungen auf das, wie wir miteinander umgehen. Da setzt es immer wieder an. Das ist eine der ersten Auswirkungen, die es in unserem Leben hervorruft. Und das ist bei der Frage super spannend. Also, schauen wir uns das ein bisschen an. Erster Punkt, Einheit kommt von Gott. Einheit, die vom Geist Gottes gewirkt ist. Und sie ist etwas, was Gott unglaublich wertvoll ist. Es ist ihm unglaublich wichtig. Wer Lust hat heute Abend, weil er nicht schlafen kann, Johannes 17 mal zu lesen oder so, dann merkt man so ein bisschen diesen Herzschlag von Jesus aus diesem Kapitel dort in dem Evangelium, wie ihm Einheit am Herzen liegt. Und Jesus hat alles für diese Einheit getan. Ich lese mal aus dem zweiten Kapitel im Epheserbrief. Was heißt, wenn du eine Bibel hast, kannst du das gerne mit aufschlagen. Da wird ein bisschen beschrieben, wie er das gemacht hat, was dafür nötig war, was hier in Vers 3 so kurz geschrieben ist. Die hat der Geist Gottes gewirkt. Epheser 2, Vers 14. Da heißt es, denn er selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, den Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht. Und durch sein körperliches Sterben hat er die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. So hat er auch das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten außer Kraft gesetzt, denn er wollte Juden und Nichtjuden, diese zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen formen und Frieden zwischen ihnen stiften. Denn er wollte sie in einem Leib mit Gott versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. So ist er gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, so dass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. 1:1:1. Aus Menschen, die sich völlig fremd waren, die an vielen Stellen auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind, schafft Jesus Christus eine Einheit. Etwas, was untrennbar ist. Oder wenn du es versuchst zu trennen, dann geht's kaputt und das ist nicht gut. Und für diese Einheit hat Jesus mit seinem Leben bezahlt. Er hat dafür alles gegeben. Und lass mich das an der Stelle kurz sagen. Wenn du vielleicht eher dazu neigst, sehr kampfeslustig zu sein und kampfbereit zu sein, dann sollte uns immer bewusst sein, wie groß die Liebe Jesu zu unserem Bruder, zu unserer Schwester ist, mit der wir vielleicht gerade streiten und kämpfen wollen. Dass wir das nicht vergessen. Ich glaube, das würde schon viel mit unserer Haltung an manchen Stellen machen. Aber vielleicht ist auch der Punkt eher, dass du sagst, ach, ist doch eigentlich auch egal, dass der so grundlegend was anderes lehrt, der redet ja auch von Jesus. Auch dann sollte uns bewusst sein, wie viel Jesus für eine echte geistliche Einheit gegeben hat. Und dass das nicht einfach nur so wischiwaschi irgendwas ist. Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und es darf uns sehr bewusst sein. Zweitens, Einheit lebt von gesunder Lehre und gelebter Liebe. Paulus redet hier davon, dass wir Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes haben sollen. Dass das Ziel ist, wo es gilt, hinzuwachsen. Einheit in dem, was wir glauben, wie wir glauben und vor allem auch an wen wir glauben. Und was braucht es dafür? Gesunde Lehre. Worte, die dem Evangelium entsprechen. So formuliert er das an verschiedenen Stellen in Briefen. Und in den grundlegenden Fragen, er macht das hier sehr, sehr deutlich in diesem Text. Ja, ein Gott, ein Vater, eine Taufe. Wir haben da vor ein paar Jahren auf der SOPS schon gut drüber nachgedacht. Ich kann mich noch gut an Bens Predigt erinnern. Da geht es um Einheit, dort hineinzuwachsen, eine gesunden Lehre, die dem Evangelium entspricht. Und deshalb sagt er, lasst uns in Liebe wahrhaftig sein, weil das so ist. Wir müssen da in Liebe auch wachsen und dieser Liebe zueinander, aber auch in der Liebe zur Wahrheit, zu Christus, der sich in der Schrift offenbart, hinwachsen, weil er das Zentrum, weil er der Fixpunkt ist. Nicht einfach nur hart werden und für die Wahrheit einstehen, sondern eben auch in Liebe wahrhaftig sein. Einheit lebt von gesunder Lehre, von Worten, die dem Evangelium entsprechen, und sie lebt von gelebter Liebe, von einem Glauben, der sich zeigt in dem, wie du und ich, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht kennst du den Spruch, Lehre trennt und Liebe eins. Ich weiß, woher der kommt und ich weiß, dass er leider manchmal auch seine Berechtigung hat, aber ich würde ihn gerne anders betonen heute Abend und sagen, dass Lehre und Liebe keine Gegner sind, sondern dass Einheit genau das braucht. Aber gesunde Lehre, keine zerstörende, keine trennende, keine sektiererische Lehre, gesunde Lehre, die dem Evangelium entspricht und gelebte Liebe im Miteinander. Und ich glaube, dass dieses Paar bewahrt, ich hatte schon angedeutet, von der Sektiererei, wo um alles gekämpft wird, bis hin zur Teppichfarbe, und wo am Ende eine zerstrittene, erschöpfte Gemeinde da sitzt und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und ich glaube, dass dieses Paar uns außerdem bewahrt vor so einem Minimalismus, wo es heißt, auch um gar nichts mehr kämpfen, was soll's eigentlich, ja, dass da am Ende eine Gemeinde ist, die kein Fundament, die kein Profil hat, die nicht mehr weiß, was wahr ist und was auch nicht wahr ist. Es braucht gesunde Lehre und gelebte Liebe für eine gottgemäße Einheit. Und deshalb wollen wir fest sein im Evangelium und weit im Miteinander, unser Herz weit machen für den anderen. Und um das irgendwie praktisch werden zu lassen, benötigt es unglaublich viel Einsatz oder Fleiß und Mut und Demut. Weil Wahrheit und Liebe zusammengehören, brauchen wir Demut, brauchen wir Mut und diesen festen Willen, ich möchte für Einheit einstehen. Nochmal, Vers 1 bis 3. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut und einander in Liebe ertragen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wenn wir überlegen, wofür wir kämpfen und wofür wir auch nicht kämpfen in theologischen Fragen, dann geht es nicht darum, der Anzahl der Siege oder Triumphe noch einen Strich hinzuzufügen und zu sagen, yeah, one more, who's next? Es geht auch nicht um einen Waffenstillstand, der einfach sagt, ja, ach komm, was soll's, ja? Es geht um Einheit. Wo dient der Kampf in theologischen Fragen der Einheit? Und wo dient auch der Nichtkampf der Einheit? Und das erfordert Fleiß. Das erfordert viel Fleiß. Es erfordert eine Haltung der Demut, wo ich mir bewusst bin, dass meine Erkenntnis sehr bruchstückhaft ist. Und es braucht auch eine Haltung des Muts, für Überzeugungen einzustehen, auch wenn das schwerfällt. Und deshalb möchte ich dir gerne eine Hilfe mitgeben, um Lehrfragen so ein bisschen zu gewichten. Hier in diesem Text ist von Reife die Rede, von mündigen Christen, von erwachsenen Christen, also jetzt nicht volljährig sind im körperlichen Alter, sondern die in ihrem Glauben so gewachsen sind, dass sie sagen, ja, ich bin kein Babychrist mehr. Und dazu gehört es, auch unterscheiden zu können und das in Liebe auch zu tun. Paulus möchte nicht einfach Christen, die alles wissen. Er möchte Christen, die in Liebe wahrhaftig sind, die Erkenntnis brauchen, aber auch Erkenntnis richtig einordnen können. Nicht jede Wahrheit ist gleich zentral, obwohl jede Wahrheit wahr ist. Nicht jede Wahrheit ist gleich zentral, obwohl jede Wahrheit wahr ist. Und dafür möchte ich dir gerne ein System vorstellen, als Hilfe, als Werkzeug, was so ein bisschen hilft, vielleicht zu unterscheiden, wo muss ich kämpfen und wo muss ich nicht kämpfen. Und vielleicht fragst du dich, hey, wo hat er denn das jetzt her? Wo steht das? Wo steht das hier in Epheser 4? Wo steht das in 1. Korinther? Steht nicht da. Jetzt kannst du beruhigt sein. Zumindest nicht so, wie ich es hier abgebildet habe. Aber ich glaube, dass das Prinzip dahinter sehr wohl biblisch ist. Es ist nicht, weil die Bibel uns 4 Kategorien liefert, sondern weil sie selbst verschiedene Lehrfragen unterschiedlich behandelt. Paulus kämpft kompromisslos für das Evangelium und ruft in anderen Fragen zu Geduld, Rücksicht und gegenseitiger Annahme auf. Haben wir durchaus gelesen diese Woche, merkt ihr ja. Im Galaterbrief redet er davon, dass Leute verflucht sein sollen, wenn sie ein anderes Evangelium bringen als er. Wow, okay, Kampf, ja. An die Korinther schreibt er in Kapitel 15, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich empfangen habe und dann, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie die Schriften es gesagt haben, er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie die Schriften es gesagt haben. Zieht sich ganz klar auf das Evangelium, sagt, das hat Priorität. Das wollte ich euch vor allem weitergeben. Und in Römer 14 redet er plötzlich davon, dass der eine bestimmte Tage hervorhebt, dass für den anderen jeder Tag gleich ist. Jeder soll es mit Überzeugung tun und zu seiner Auffassung stehen. Und wir haben 1. Korinther 8 bis 10 ja die Woche gelesen. Die Bibel unterscheidet durchaus also auch. Paulus lebt es vor. Und man könnte durchaus andere Bibelstellen genauso aufgreifen, wo so selbst Jesus so an bestimmte Fragen rangeht und sagt, ja schon, also Dill und Kräuter und anderes in Ordnung. Also vergesst die mal nicht, aber da gibt's noch mehr Wichtigeres, Grundlegenderes. Und von daher kann dieses Modell, ist nicht von mir erdacht. Falls ihr gutes Buch lesen wollt, heißt genauso wie der Predigttitel, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. Gavin Ortlund stellt es davor. Du kannst auch von William MacDonald Bücher lesen, der hat auch ähnliche Sachen vorgestellt. Wayne Grudem hat Sachen vorgestellt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also es ist, verschiedene Theologen denken so. Uns hat es als Gemeinde sehr geholfen, ein bisschen Klarheit zu kriegen zu verschiedenen Fragen und wie gehen wir eigentlich da miteinander um. Es kann ein Werkzeug, eine Orientierungshilfe sein. Und vielleicht hast du Lust, dich darauf einzulassen. Die erstrangigen Fragen, Wahrheiten oder Lehren, die das Evangelium betreffen. Oder ich habe es für mich so beschrieben, dafür stehen wir ein. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. So fundamental, so essentiell sind sie. Es ist ein Konsens erforderlich. Und es ist genau das, was du wiederfindest in vielen Bekenntnissen, die Christen durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder verfasst haben. Wenn da keine Einigkeit da ist, dann wird Trennung irgendwie unausweichlich. Tod und Auferstehung Jesu, dass Jesus wiederkommt. Könnte durchaus sein, dass du bei dem Beispiel noch anders denkst als ich. Also, ich lade dich durchaus ein. Ja, komm vorbei. Ich habe starke Unterstützung, habt ihr gemerkt. Ja, treffen wir uns am Lagerfeuer. Nein, also wir können auch unter vier Augen reden, gar keine Frage. Ich nenne einfach mal Beispiele, wie ich sie verstehe. Ich kann nicht groß darauf eingehen. Es braucht an der Stelle eine Haltung, die von Mut und Überzeugung geprägt ist, aber eben auch von Liebe. Das wird nicht durchgestrichen. Das sind Wahrheiten, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Das war's für heute. Die Sommerbibelschule findet nächstes Jahr vom 8. bis 14. August in Volkenroda statt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.